Hallihallo und herzlich willkommen, liebe im Kreis Fahrende. Wir haben heute wieder einen Newsflash für euch dabei. Eine neue Episode im Kreisfahren erwartet euch und wir widmen uns heute mal ausführlich Audi. Wir titeln relativ provokant, geht an Audi an VW zugrunde. Das müssen wir uns mal angucken. Es gibt ja aktuell einige Nachrichten, die sehen gar nicht so gut aus. Was es damit auf sich hat und welche Konsequenzen es haben könnte, verraten wir euch heute. Zudem läuft natürlich das Tagesgeschäft bei aktuell Sauber auch weiter. Mattia Binotto ist ja eingestiegen und eine der ersten Fragen, die er lösen muss, wer bekommt eigentlich das zweite Cockpit neben Nico Hülkenberg? Wir schauen uns 5 vielversprechende Kandidaten an, die noch im Lostopf sind und geben natürlich zu beiden Themen eine kleine Einschätzung ab, wie ihr es von uns gewohnt seid. Lass uns loslegen, Sebastian, oder?
Yes. Ja, ihr Lieben, bevor es losgeht, 1-2 Minisätze. Wenn ihr Teil von der vielleicht jetzt schon zukünftig auf jeden Fall besten Fights Community auf YouTube werden wollt, lasst uns ein Abo und ein Like da. Wir versuchen wirklich hier was aufzubauen und diskutieren auch gerne mit euch. Also alles, was ihr hier oder in irgendwelchen anderen Videos von uns hört und seht, könnt ihr gerne kommentieren. Wir tauschen uns liebend gerne mit euch aus und damit würde ich sagen, gehen wir gleich mal los. Und zwar erstes Thema. Also wir haben ja die Folge betitelt, geht Audi an VW zugrunde? Und dann schauen wir uns doch gleich mal an, ja, was man dazu sagen kann aktuell. Also,
ja, also aus meiner laienhaften Sicht kann ich ja kurz zusammenfassen. Ja. Ich denke, den meisten von euch da draußen wird es genauso gehen, wenn ihr ein bisschen was aufschnappt aus den Nachrichten. Ja. Dann hört ihr aktuell viel VW in der Krise. Stellenabbau ist im Gespräch, das ein oder andere Werk könnte sogar in Deutschland geschlossen werden.
Ja.
Das sind natürlich zunächst wirklich schlimme Nachrichten, die da gezeichnet werden, die uns erreichen natürlich. Und wie ihr wisst, gehört natürlich Audi zum VW-Konzern und könnte infolgedessen eventuell natürlich auch in Mitleidenschaft gezogen werden. Das ist meine Ausgangslage, ich bin da nicht so tief im Game, aber Sebastian erklärt euch jetzt eine ganze Menge an wertvollen Hintergrundinfos und wie gesagt, eine kleine Einschätzung gibt es am Ende auch noch. Ich bin selbst so gespannt wie ihr. Sebastian, du hast das Wort.
Ja, ich habe ein bisschen was zusammengetragen. Also vielleicht mal für alle, die es nicht wissen, Audi gehört zu Volkswagen. Ja? Deswegen auch jetzt der Aufhänger, geht Audi an VW zugrunde. Volkswagen hat den Hauptstandort in Wolfsburg und das sind jetzt mal so die Grundwissenseckpunkte. Audi hat von sich selber behauptet oder als Ziel ausgegeben, dass sie bis 2030 in der Formel 1 einen Titel gewinnen wollen. Wir erinnern uns, Audi ist auch nächstes Jahr noch nicht in der Formel 1. Die haben jetzt erstmal das Sauberteam übernommen. Sie beschleunigen gerade die Übernahme. Noch ist sie nicht hundertprozentig durch. 100% will man Anfang 2025 haben. Und das heißt, 2026 ist die erste Saison von Audi in der Formel 1. 2030 wollen sie spätestens dann ihren ersten Titel haben, sprich entweder Konstrukteursweltmeister.
Ja, 5-Jahresplan, hä?
Genau, oder eben sogar Formel-1-Weltmeister, also Fahrerweltmeister, das ist schon sehr ambitioniert. Und jetzt müssen wir mal schauen, ist da überhaupt irgendwas daran realistisch? Ja? Es ist natürlich schön, wenn da ein deutscher Hersteller in Formel 1 kommt und mit markigen Worten natürlich versucht, da die Rennserie aufzumischen. Aber wir schauen jetzt mal, was ist denn bei den anderen Teams so gewesen? Also Mercedes und Red Bull zum Beispiel, die haben 4 Jahre gebraucht und jeweils einen Regelwechsel. Bei Mercedes waren es halt die Hybridmotoren, bei Red Bull waren es jetzt die Ground-Effekt-Autos mit der ganz wichtigen Komponente Aerodynamik, mit ihrem Design-Guru, der sie jetzt verlassen hat, Adrian Newey, wahrscheinlich jetzt demnächst bei Aston Martin. Tja, und das haben die beide gebraucht. Also sie hatten mega Ressourcen. Mercedes hatte natürlich Glück, dass sie da erst wenige Jahre in der Formel 1 waren. McLaren zum Beispiel hat auch jahrelang gebraucht. Die waren fast 6 Jahre unterwegs, bis sie dann wirklich jetzt wieder konkurrenzfähig sind inzwischen. Also 2017, 18, da war das Team ja ein Trümmerhaufen, mehr oder weniger. Und wenn man jetzt mal schaut, der neue Teamchef Binotto bei Audi, der war ja vorher bei Ferrari. Und Ferrari ist auch ein ganz guter Ausgangspunkt, um da mal hinzuschauen. Jean Todt, der ist 1993 zu Ferrari gegangen und hat das Team dann umgebaut und wieder auf Erfolg getrimmt. Die waren auch völlig im Nirgendwo. Haben ab und zu mal ein Podium erreicht, aber es hat natürlich von vorne bis hinten nicht für die Formel-1-Weltmeisterschaft gelangt. Und dann hat es bis 97 gedauert, bis man wieder konkurrenzfähig war. Und der erste Titel kam dann ja auch erst 2000.
Fahrertitel. 99 waren sie schon Konstrukteursweltmeister. 99
waren sie Konstrukteursweltmeister, ja. Aber wir sehen schon, also von 93 bis 99 zum ersten Titel, das sind 6 Jahre. Also das ist alles schwierig. Und wenn man sich jetzt auch noch anschaut, wie ist denn die Ausgangssituation bei Audi und bei VW? Also bei Ferrari war es so, die konnten eigentlich mehr oder weniger, damals gab es kein Cost Cap, die haben Geld ohne Ende draufgeschmissen. Die haben, ich erinnere mich noch sehr gut, du Dave bestimmt auch, einige von euch sicherlich auch, die haben teilweise die Teststrecke bewässert, dass sich die Italiener beschwert haben, was das überhaupt soll. Also selbst die haben es dann nicht mehr eingesehen. Die
kompletter haben Wahnsinn. Ja.
Regenrennen simuliert, die haben jede Woche ist Schumacher da mehrere Grand Prix gefahren, außerhalb der Grand Prix selber. Also die haben alles getan und das ist natürlich heutzutage nicht mehr möglich und es ist erst recht nicht im gleichen Ausmaß möglich, als dass eben sowohl Audi als auch Volkswagen in der Krise sind. Und zwar ist es zum Beispiel so, im ersten Halbjahr 2024 ist der operative Gewinn von Volkswagen, also sie hatten einen sehr großen Gewinn, ja, auf 10,1 Milliarden Euro zurückgegangen. Also das ist jetzt erstmal natürlich, denkt man sich, okay, 10,1 Milliarden Euro Gewinn, was, worüber reden wir überhaupt? Im Jahr davor, im ersten Halbjahr 2023, waren es eben 11,3 Milliarden Euro. Und das ist ein Rückgang von 11%. Und auch bei Audi, die hatten 3,42 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum und dieses Jahr im ersten Halbjahr 2024 1,98 Milliarden. Insgesamt natürlich weniger, die sind Teil vom Volkswagen-Konzern. Wow. Aber das ist schon ein viel deutlicherer Rückgang. Also da fehlt nicht mehr viel, das ist fast schon die Hälfte. Das sieht man schon, die sind richtig, richtig, richtig unter Druck und in so einer Situation jetzt sowas aus dem Hut zu zaubern, die müssen erstmal schauen, dass die vom letzten Platz wegkommen, wo sie aktuell als noch sauber Team unterwegs sind. Ja. Und deswegen werden da gerade alle Hebel in Bewegung gesetzt. Die Frage ist, wie lange im schlimmsten Fall kann man das verargumentieren auf der einen Seite im Konzern, wenn der Erfolg ausbleibt. Da kann es nämlich auch so Toyota-mäßig den ganz schnellen Rückzug aus der Formel 1 geben. Mhm. Und dann gibt es noch ein paar andere strukturelle Probleme. Man muss auch mal schauen, also Sauber und Audi, die haben unterschiedliche Standorte. Wir können mal schauen, also es gibt noch ein anderes Team, das so eine Ausgangsposition hat und das ist Alpine, vormals das Renault-Werksteam. Ja, die haben das Rennteam, also es ist ja das Team Enstone weiterhin, haben wir ja auch schon in vielen Folgen erwähnt. Das ist in Großbritannien und die Motorenabteilung, die ist in Viry in Frankreich und die haben sich so ein bisschen über die letzten Jahre so gegenseitig den schwarzen Peter zugeschoben, wer denn jetzt eigentlich verantwortlich dafür ist, dass der ganze Laden einfach nicht so rund läuft, wie man sich das vorstellt.
Und, kennen wir vielleicht auch noch von Williams und BMW damals, Anfang der 2000er, ja, da war es eine ähnliche Situation, ne?
Richtig, richtig. Und jetzt kann man natürlich da wunderbar spekulieren, wie das dann im Endeffekt bei Audi laufen wird. Eine Sache habe ich auch noch und das ist auch noch wichtig zu wissen. Also wir müssen natürlich auch auf, wie gesagt, nicht nur auf die Zahlen schauen, sondern auch generell, was hat denn Audi momentan für Probleme? Also die müssen ja genauso wie VW schauen, dass sie möglichst schnell wieder ihre Gewinne steigern beziehungsweise nicht noch weiter verlieren. Und das sind sie aktuell wirklich in der Krise. Einfach nur 3-4 Sätze dazu, damit ihr so ein bisschen im Blick seid. Es ist so, VW hat in vielen Zukunftstechnologien, die für die Automobilbranche immer wichtiger werden, richtig große Probleme Schritt zu halten. Und das ist vor allem Software und Elektromobilität. Jetzt sagt ihr, ja, okay, ja. In Deutschland ist es so, die Leute schauen lieber auf Verbrenner oder Plug-in-Hybride. Immobilität ist hier nicht so, aber das ist schon mal außerhalb von Deutschland in Europa ein bisschen anders. Da sind die Trends deutlich stärker nach oben und natürlich in den wichtigen Märkten, die, wo die deutschen Hersteller vor allem am Tropf hängen und die wahnsinnig wichtig für sie sind, zum Beispiel China, da ist Elektromobilität einfach unglaublich wichtig und da verlieren sie immer mehr Marktanteile. Oh. Und nicht nur dort, sondern jetzt kommen die chinesischen Hersteller langsam hier rüber und das wird jetzt richtig eng. Also bei so Sachen wie autonomem Fahren oder einfach Software, die fehlerfrei läuft, da hat VW ganz große Probleme. Und ja. Es gibt ja auch von Audi so diesen alten Slogan, Vorsprung durch Technik. Der ist in vielen Punkten nicht mehr gegeben. Und da muss man wirklich schauen, also dass das Ganze nicht irgendwie so weit ins Schleudern gerät, dass man am Ende dann auch sozusagen nicht vor dem Problem steht, zu sagen, hey, der ganze Laden ist so in Schieflage geraten, da können wir ja nicht mehr die Abermillionen Also es ist ja an der Milliardengrenze im Prinzip, ja. Die wir da in die Formel 1 reinbuttern, weiter verargumentieren. Ja? Also noch zwei Probleme, die Audi hat vielleicht noch zum Schluss. Also die haben sehr hohe Produktionskosten. Im Vergleich zum Beispiel, lass es jetzt mal Tesla sein, die haben alles auf Effizienz getrimmt. Bei Audi ist es einfach nicht mehr mit dem modernen Umfeld aktuell kompatibel. Die Nachfrage in Europa auch geht zurück. Also das ist alles nicht so einfach. Und die Nachfrage in Europa geht auch deswegen zurück, weil die Leute natürlich alle so ein bisschen in einem schwachen Wirtschaftsumfeld sind. Das ist in anderen Teilen der Welt auch so. Aber in Europa gerade auch so ein bisschen stärker schlägt das Ganze durch als an manchen anderen Teilen in der Welt. Also von daher, das sind jetzt mal so ein paar Dinge. Und Dave, vor dem Hintergrund, was sagst du denn? Also das steht nicht unter so einem guten Stern, was Audi da vorhat, oder?
Sieht nicht so gut aus. Bevor wir zu einer kleinen Einschätzung kommen, würde ich gerne noch eine Richtigstellung hier anbringen, bevor dich die Zuschauer und Zuhörer dann grillen in den Kommentaren. Du hast völlig korrekt gesagt, dass Red Bull auch 4 Jahre gebraucht hat, um vom Einstieg zu einem Erfolgsteam zu werden. War natürlich nicht der Ground-Effekt dann verantwortlich dafür. Den Ground-Effekt haben wir erst seit 2022 wieder und dort haben sie von Anfang an gewonnen. Was du wahrscheinlich meintest, war der Reglementsumstieg von den Modellen 2009 auf 2010, wo dann viel mit angeblasenem Diffusor war und Pirelli-Reifen auf einmal und so weiter. Schon während der Saison 2009 wurde Red Bull dann immer stärker und stärker. Und ab 2010 waren sie dann endgültig auf der Siegerstraße. Eingestiegen sind sie, meine ich, 2006, so richtig. Ja. Deswegen haut der Plan schon hin. Der Gedanke
ist schon viel zu weit in die Zukunft. Ja. Also wieder natürlich. Mit Ground-Effekt, aber damals natürlich mit Sebastian Vettel. Ja, du hast völlig recht.
Aber das nur am Rande, bevor die fiesen Kommentare hier eintrudeln. Wer bis hierher gehört hat, der weiß, das war nur ein kleiner Versprecher von Sebastian. Der weiß es natürlich auch besser. Jetzt aber eine kleine Einschätzung der Situation bei Audi. Ich bin tatsächlich einigermaßen verwirrt, was das jetzt bedeuten könnte. Natürlich ist das ganze Projekt schon so weit fortgeschritten, dass man eigentlich nicht die Notbremse ziehen kann, ohne einen kompletten Gesichtsverlust und ohne irgendwie hier wirklich Geld wirklich zum Fenster rausgeworfen zu haben. Es wurde ja schon unfassbar viel investiert. Ja. Mir fällt gerade der Ortsname nicht ein, wo die Audi Formel 1 Fabrik steht, aber ich bin letztens an der Ausfahrt vorbeigefahren auf dem Weg nach München. Neuburg, glaube ich. Neuburg an der Saale oder so. Irgendwie sowas. Und ja, dort laufen ja schon Motoren, Testmotoren für das 2026er Reglement. Dort werden Prüfstände aufgebaut, wirklich Personal wird ja auch aufgestockt. Das Sauber-Team ist eines der kleineren Teams aktuell, personell gesehen. Dort sucht und findet man aber auch natürlich Leute, der ein oder andere durchaus prominente Zugang ist ja auch schon gekommen. Nicht zuletzt Mattia Binotto eben. Ich vermag wirklich nicht zu beurteilen, inwiefern das jetzt die ganzen Turbulenzen im Konzern das Audi Formel 1 Projekt gefährden könnten. Also ich glaube nicht, dass man jetzt wirklich einen Rückzieher macht und sagt, alles klar, uns geht's schlecht, wir steigen gar nicht erst ein. Andererseits ist es schon vergleichbar mit der Situation der Finanzkrise damals 2008 und 2009, als Honda, Toyota ausgestiegen sind und auch BMW sich zurückgezogen hat. Das waren alles Vorstandsentscheidungen, die dann mehr oder weniger über Nacht dazu geführt haben, dass die Formel-1-Programme eingestellt wurden. Da sind Konzerne natürlich rigoros und denken auch in einem weit größeren Maßstab. Für die ist Formel 1 halt wirklich, zahlt man aus der Portokasse und es ist halt so ein nettes Marketinginstrument. Auch wenn da mittlerweile, wie du schon richtig gesagt hast, Milliardensummen im Raum stehen. Das ist für so einen Riesenkonzern, der dann eben 10 oder 11 Millionen Milliarden Gewinn erzielt am Ende des Jahres, ist das trotzdem, halt ein Bruchteil, ne?
Ja, ja.
Ich denke schon, sie werden es durchziehen, sie werden sich das eine Weile anschauen müssen. Die Entscheidung wurde getroffen, die muss man jetzt auch wirklich aussitzen. Der Kollege Döllner, der jetzt neuer CEO ist bei Audi, wenn ich richtig liege, mit dem habe ich letztes Jahr ein interessantes Interview gelesen und dort hat er bestätigt, dass durchaus nach seinem Amtsantritt da in dieser 100-tägigen Schweigephase, wo er sich nicht äußern dürfte, wo schon Spekulationen aufkeimten, ob Audi das Ding jetzt überhaupt macht oder nicht. Er hat sehr wohl bestätigt, dass da schon Evaluationen nochmal liefen, dass man das ganze Projekt nochmal neu bewertet hat innerhalb des Konzerns. Und man hat sich aber explizit dazu entschieden, alles wie geplant zu machen und sogar die Übernahme noch zu beschleunigen, wie du ja schon vorhin richtig ausgeführt hast. Also ich denke, das Commitment ist da. wenn jetzt nicht von ganz, ganz, ganz oben aus dem VW-Konzern irgendwie plötzlich ein riesen Kurswechsel droht, dann denke ich, wird es zunächst auf das Formel-1-Projekt keine großen Folgen haben dafür, denke ich. Siehst du die Lage genauso anders?
Ja, unmittelbar, denke ich, ist das Ganze natürlich nicht großartig betroffen. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass, also es sind ja jetzt bis 2026 noch ein bisschen hin, wenn jetzt die nächsten Geschäftszahlen stark nach unten gehen, dann kann das natürlich sich sehr schnell in sehr, sehr großen Druck umwandeln. Also wir wissen ja, damals, wie das iPhone rausgekommen ist, Microsoft hat es belächelt, Nokia hat es belächelt und wir wissen alle, was aus Nokia in kürzester Zeit geworden ist. Nokia war ja damals Weltmarktführer bei den Telefonen, die waren unantastbar, dachte man. Und dann hat das iPhone alles revolutioniert sozusagen. Es sind dann nur noch Handys rausgekommen, die ähnlich konzipiert waren. Nokia war völlig hinterher, völlig überrumpelt und die sind völlig der Bach runtergegangen. Ja. Sagen wir mal so, wenn in den nächsten 3-4 Jahren Volkswagen ein ähnliches Schicksal erleiden sollte, was man sich auch jetzt nicht so richtig vorstellen kann, aber was natürlich theoretisch sein könnte, dann kann es auch mal sein, dass dann vielleicht mal überhaupt kein Gewinn mehr oder nur noch ganz wenig da ist und übrig bleibt. Und dann könnte sich das Ganze sehr, sehr schnell in eine andere Richtung entwickeln. Aber ich denke mal, ja, das wird nicht vor 2027, 2028 passieren. Der Einstieg wird sicherlich durchgezogen. Und damit würde ich sagen, schreibt uns auch gerne mal, was ihr denkt. Also glaubt ihr, das ist überhaupt sinnvoll? Sagt ihr, das sollte man lieber die Milliarden, die man da reinpumpt in die Formel 1, für die Modernisierung des Konzerns selber mal lieber in die Hand nehmen, bevor man da halt solche Geschichten macht? Kann man natürlich theoretisch auch verargumentieren. Eine Sache übrigens noch, die ganz interessant ist. Also Neuburg an der Donau ist es, wo das Ganze stattfindet. Donau, ja. Mehrere hundert Mitarbeiter, 300 plus sind da schon unterwegs. Und da wird natürlich fleißig am Einstieg gearbeitet. Und was auch nice to know ist, da Audi ja selber noch gar nicht in der Formel 1 ist, also noch nicht fährt, dürfen die auch ein bisschen mehr ausgeben, als das Budget, genau. Budget Cap für die anderen Hersteller vorsieht. Und zwar darf Audi also letztes Jahr und dieses Jahr jeweils 105 Millionen US-Dollar für die Entwicklung ausgeben. Wow. Die anderen Hersteller maximal 95. Und ab 2025, also nächstes Jahr, dürfen sie dann nur noch 100 Millionen, also 5 Millionen mehr als die anderen ausgeben. Und ab 26 dürfen aber alle mehr ausgeben, dann sind es nämlich 130 Millionen US-Dollar für jedes Team. Also das ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen.
Ja, ist interessant zu wissen und wenn wir gerade von Milliarden Investments sprechen, dann ist das natürlich auch eine sinnvolle Ergänzung zu sagen, dass man diese Investments ja wirklich nur einmal tätigt und dann Strukturen besitzt, ne, um in der Formel 1 zu fahren. Ab dann greift natürlich insgesamt auch das Cost Cap und ja, die Kosten für das Team belaufen sich dann auf die plus minus 135 Millionen. Und halt hier und da noch der ein oder andere, ja, teurere Mitarbeiter. Aber ich denke, das ist angesichts von aktuell zumindest 10 Milliarden Gewinn. Na, wenn man 10 Milliarden gewinnt, so irgendwie 135 oder lass es 150 Millionen halt, in Realität sein, dann ja, eben. Ja, genau, so schaut's aus.
Das nächste noch,
ja. Ja, eben. Wenn man das dann gegenüberstellt, dann sind die Verhältnisse eigentlich schon so, dass man sagen kann, auch in schlechteren Zeiten kann sich VW das leisten, wenn sie denn wollen, wenn der Wille da ist. Aber ja, das ist natürlich unmöglich zu beurteilen von uns. Wir wollten auf jeden Fall trotzdem mit euch geteilt haben, wie die Situation aktuell ist.
Ihr wisst vielleicht ja auch, Mitarbeiter sind auch ein guter Punkt für unsere nächsten Block.
Sehr gute Überleitung. Mitunter sind nämlich, gehören zu den kostspieligsten Mitarbeitern. Vielleicht auch die Piloten, wer weiß. Nico Hülkenberg fährt sicher schon ab dem nächsten Jahr bei Sauber und dann eben in Konsequenz auch Audi. Mattia Binotto sucht jetzt aber natürlich noch einen zweiten Piloten. Und da gibt es eine gewisse Liste. Wir wissen nicht, ob diese Liste, die wir euch jetzt hier teilen, auch genau die ist, die Mattia Binotto dann wirklich unterm Kopfkissen hat, ja, in welcher Form auch immer. Wir wollen euch trotzdem mal sagen, wer hier bei uns auf der Liste steht und wie wir die Chancen einschätzen, vielleicht wer es dann werden soll. Unter anderem, natürlich, steigen wir gleich ein. Valtteri Bottas ist natürlich in der Verlosung. Es sah unter Teamchef Andreas Seidel eine Weile so aus, als wolle man vielleicht Valtteri Bottas loswerden. Seitdem Binotto jetzt Teamchef ist, scheint sich da ein Sinneswandel vollzogen zu haben. Zumindest signalisiert Bottas, dass er gerne bleiben würde, wenn er denn dürfte. Was für ihn spricht, ist natürlich ganz interessant, die Erfahrung. Er ist ja schon lange, lange Zeit dabei, fuhr auch lange Zeit bei Mercedes, hat dort natürlich wertvolle Erfahrungen aus dem Top-Team. Würde es so kommen, dass Nico Hülkenberg und Valtteri Bottas in den Cockpit sitzen nächstes Jahr, dann hätten die beiden zu Beginn der Saison insgesamt 473 Formel-1-Einsätze in ihrer Vita stehen. Das ist natürlich eine der erfahrensten Fahrerpaarungen aller Zeiten wahrscheinlich dann. Ob sich Audi das geben möchte, dass da wirklich zwei erfahrene Piloten im Cockpit sitzen, sei natürlich dahingestellt. Mit Speed und Motivation, was in einer jüngeren Vergangenheit bei Bottas zumindest nicht allzu weit her, hatte man den Eindruck. Und man muss natürlich auch sehen, er ist jetzt schon 3 Jahre im Team und mit all seiner Erfahrung konnte er jetzt da noch nicht groß was reißen, ja? Dass es nach vorne geht, nach oben. Im Gegenteil, es geht eigentlich eher leistungstechnisch immer weiter nach unten. Jetzt sind sie ja wirklich am Ende der Konstrukteurstabelle, 0 Punkte in dieser Saison, also schlechter kann es eigentlich nicht werden. Je nachdem, wie man eben argumentiert, kann es sein, dass Bottas Chancen hat, es kann aber auch einer der anderen Piloten werden, zum Beispiel der nächste Sebastian.
Ja, und sein aktueller Teamkollege Zhou Guanyu, der hat natürlich eher Außenseiterchancen, zumindest würde ich das so einschätzen. Was natürlich bei ihm ein großes Pro-Argument ist, ist natürlich der chinesische Markt, der auch für Audi natürlich interessant ist. Und wenn man das dann.
Du hast es ja gerade schon angesprochen. Also,
richtig, ja. Ne,
Serienautos laufen gerade immer schlechter. Wäre natürlich gut, wenn man ein Zugpferd hätte, da reingehen,
ja,
oder?
Idealerweise natürlich, wenn man jetzt dann auch ein Team hat, das konkurrenzfähig ist, weil dann ist plötzlich das Interesse in China deutlich, deutlich höher. Und dann hast du aber dann plötzlich einen Milliarden von Menschen, die da gerne zuschauen. Und dann hast du plötzlich eine Riesenwaffe sozusagen als Marketingvehikel. Was natürlich dagegen spricht, ist, er hat jetzt nicht besonders gut sich verkauft in den letzten Rennen. Sowohl Bottas als auch er haben natürlich Probleme mit dem Auto, das wirklich ja einfach mit Abstand das schlechteste im Feld ist. Er scheint da aber nochmal eine ganze Ecke schlechter zurechtzukommen aktuell. Und da muss man sagen, hat er in den letzten Jahren, seitdem er in der Formel 1 ist, eigentlich immer ganz okay ausgeschaut neben Bottas. Der ist ja seit Anbeginn, naja, am Anfang war es noch der,
Giovinazzi, oder?
Giovinazzi, stimmt. Ja,
oder nee, Quatsch.
Bildchen. Oder nicht?
Nee, im Moment, Raikkonen.
Nee, Raikkonen hat schon wieder. Danach war es Bottas und genau.
Meine Güte.
Ja, ja. Aber er hat immer ganz gut ausgeschaut. Also er war selten abgeschlagen, aber jetzt ist es Zeit. Und vielleicht ist es auch der Tatsache geschuldet, Wild Guess, dass er vielleicht schon weiß, dass er nicht weiterfahren darf.
Tja.
Man weiß es nicht. Ein anderer, lieber Dave, der hat wahrscheinlich höhere Chancen, größere Chancen. Ein jüngerer.
Bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Der nächste, den du meinst, ist natürlich Theo Pourchaire, seines Zeichens Formel-2-Meister von 2023. Also letztes Jahr hat er dort die Meisterschaft geholt. Er konnte nicht direkt in die Formel 1 aufsteigen, ist aber grundsätzlich ein Eigengewächs. Er ist Teil der Sauber Academy, der Sauber Drivers Academy, glaube ich, heißt es sogar. Wurde dort einigermaßen systematisch natürlich hochgezogen und vorbereitet auf die Formel 1. Hat aber noch keinen Zuschlag bekommen. Er schlägt sich gerade so durch in diesem Jahr, war in der japanischen Superformula unterwegs, drüben in den USA mit den Indycars ist er hier und da ein bisschen gefahren. Aber so richtig, überzeugt hat er ehrlich gesagt nirgendwo. Auch, dass er die Formel-2-Meisterschaft erst in seiner dritten Saison geholt hat, hängt ihm, glaube ich, so ein bisschen nach, dass die Konkurrenz war jetzt nicht unbedingt das stärkste Feld. Und er wird natürlich gemessen an seinen Vorgängern und einige dieser Vorgänger waren zum Beispiel Charles Leclerc, George Russell oder Oscar Piastri, die allesamt direkt im ersten Anlauf natürlich den Formel-2-Titel holen konnten. Direkt einsteigen, direkt gewinnen, so muss das sein, ja, ein Durchmarsch. Man kann im Prinzip sagen, dass für Theo Pourchaire dieser Sauber-Seat im Prinzip die letzte Chance in der Formel 1 ist. Wenn es jetzt nicht klappt für 2025, denke ich, ist der Zug abgefahren, dauerhaft für ihn. Und ich fürchte, das Gleiche muss man vom nächsten Kandidaten sagen, der aber, so hat es Binotto immerhin explizit bestätigt, durchaus eben wirklich auf der Liste steht.
Ja.
Das ist natürlich
der unvermeidliche Mick Schumacher. Ja, wenn er da jetzt raus ist, dann sagen auch ganz viele, dann war es das wahrscheinlich mit der Formel 1. Ja, also wir wissen ja eigentlich, was da Sache ist. Team um Team hat ihm eine Absage erteilt, also zuletzt Alpine.
Und
man
Williams.
Sagt halt, dass Williams auch, genau. Ja. So der letzte Strohhalm scheint dann eben wirklich Sauber, beziehungsweise eben Audi perspektivisch zu sein. Er hat in der WEC mit den Hypercars wirklich sehr gute Ergebnisse geliefert, aber ja. Das scheint ja nicht das Riesen-Pro-Argument zu sein, sonst wäre er wahrscheinlich schon in irgendeinem Cockpit gelandet.
Ja.
viel, viel mehr kann er da auch nicht machen, als da einfach ja, gute Leistungen zu zeigen. Mhm. Wir müssen einfach mal schauen. Also ich habe ganz ehrlich gesagt nicht die allergrößten Hoffnungen. Das würde mich nicht wundern, wenn der liebe Mick dann ja zumindest in der Formel 1 in der Versenkung verschwindet und maximal noch irgendwie Testfahrer ist. Kann man auch noch darauf hoffen, dass es dann ihm geht wie irgendwann mal Hülkenberg, dass er dann doch wieder rausgezogen wird und man sagt, lass es uns nochmal probieren. Aber der Hulk, muss man auch fairerweise sagen, hat vorher schon mehr zeigen können, hat auch mehr gezeigt, als es Mick bisher machen konnte. Ja. Auch wenn er natürlich so ein bisschen Pech hatte, wie wir schon alle wissen bei Haas. Auch mit Günther Steiner, der auch fleißig nachtritt immer wieder.
Ja, das ist nicht fein vom Günther. Nee. Einen Kandidaten haben wir aber noch im Verlosungstopf sozusagen. Und ich lege mich direkt fest, tatsächlich, das wäre ehrlich gesagt mein Favorit. Also wenn ich entscheiden müsste, würde ich den Jungen nehmen. Die Rede ist von Gabriel Bortoleto, ein junger Brasilianer. Falls ihr unsere Episode gesehen habt zur wirklich wilden Formel-2-Saison dieses Jahr, kennt ihr den Namen schon. Falls nicht, Sebastian, Memo an dich, bitte hier irgendwo verlinken. Auf YouTube könnt ihr dann euch direkt die Episode mal reinziehen. Da sprechen wir über vielversprechende Nachwuchspiloten, die gerade in der Formel 2 unterwegs sind. Der ist einer davon, Gabriel Bortoleto. Junger Brasilianer, wie gesagt, er hat im letzten Jahr sehr überzeugend die Formel 3 gewonnen, ist direkt in die Formel 2 aufgestiegen und ganz im Sinne dieser großen Namen, die ich vorhin genannt habe, Leclerc, George Russell und Piastri hier eben, schickt er sich tatsächlich an, zumindest einen heißen Titelkampf in der Formel 2 hinzulegen. Er liegt, glaube ich, 10,5 Punkte hinter Isaac Hadjar im Moment, der ja im Red Bull-Stall als großes Talent gehandelt wird. Ich glaube, es sind noch 3 Runden zu fahren, also 3 Rennwochenenden. Die Chancen sind auf jeden Fall komplett intakt, dass er sich da wirklich den Titel noch holen könnte. Wenn er das schafft, also Formel 3, Formel 2 Titel, direkt im nächsten Jahr, wäre es sehr, sehr gut, wenn er aufsteigen könnte in die Formel 1. Befeuert wird das Ganze natürlich dadurch, dass er auch sehr prominente Fürsprecher hat. Er hat Fernando Alonso unter anderem als Mentor, der ihm wirklich zur Seite steht und ihm natürlich reichlich Erfahrung und Tipps weitergibt. Er wird natürlich auch von der Managementgruppe um Fernando Alonso gemanagt. Ein blöder Satz, aber ja, dort gab es wohl schon Kontakt zu Audi. Das hat man auch gar nicht geleugnet, ist natürlich gut zu wissen. Tatsächlich ist Bortoleto aber eigentlich im Nachwuchskader von McLaren zu finden. Und da wird es jetzt ein bisschen spannend. Vielversprechender Nachwuchspilot eben im McLaren-Kader, aber man kann ihm ja keinen Platz anbieten. Ich denke, Piastri und Norris sind auf, relativ lange Zeit gesetzt in den Papaya-Rennen und dort wird auch in 1, 2, 3 Jahren wahrscheinlich nichts für ihn frei. Könnte mir also vorstellen, dass McLaren sagt, alles klar, wir leihen euch den Kollegen mal aus, nehmt den mal so lange, bis wir ihm was anbieten können, bildet ihn gerne aus, das ist ein heißer Feger. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Kann natürlich auch genauso gut sein, dass hier die Bombe um Piastri und Lando Norris irgendwann platzt. Da wäre es natürlich sehr gut, wenn man schon einen Formel 1 erprobten Piloten aus den eigenen Reihen hätte, den man dann ganz Red Bull-like zu sich holen könnte. Wissen wir alles nicht. Aber ich glaube, was das Alter angeht, ich meine, er ist erst 19, der Kollege.
Der hat noch Zeit.
Der hat erstens noch Zeit und zweitens Alter und Potenzial, wenn man das mal zusammennimmt, ist er, glaube ich, der heißeste Kandidat, ehrlich gesagt, der noch verfügbar ist. Ja? Audi ist jetzt wirklich in der misslichen Lage, dass sie nehmen müssen, was noch übrig ist. Man hat ja lange auf Carlos Sainz spekuliert, das hat nicht funktioniert. Dann waren Liam Lawson und Esteban Ocon wohl noch im Gespräch. Ja, Esteban Ocon hat sich mittlerweile anderweitig entschieden, wie bekannt ist. Und Liam Lawson soll definitiv in irgendeiner Form im Red Bull-Universum bleiben, so der aktuelle Stand. Wie siehst du es? Wer ist denn dein heißer Favorit, Sebastian? Und bevor du mir das beantwortest, wer ist denn euer heißer Favorit? Auch das können wir natürlich sehr, sehr gerne direkt in den Kommentaren hier auf YouTube besprechen. Lasst es uns gerne wissen. Ihr wisst, Teil der besten F1-Community hier auf YouTube zu sein. Das ist unser Ziel, das soll auch euer Ziel sein. Deswegen beteiligt euch gerne, macht mit, macht Spaß. Aber jetzt, Sebastian, wen siehst du denn von den 5 Kandidaten auf der Pole? Oder hast du einen ganz anderen Kandidaten
am Start? Also wenn ich es mir aussuchen würde, entweder Bottas oder Mick Schumacher, einfach weil ich natürlich als Deutscher mir Mick wünschen würde mit einer zweiten Chance. Ansonsten Bottas natürlich für mich so ein bisschen legendärer Status natürlich, weil er einfach ein Charakter ist.
Für den Fun-Faktor.
Genau, ansonsten glaube ich aber auch, dass Gabriel Bortoleto die besten Chancen hat. Und es wäre ja mal schön, wieder einen starken Formel-1-Rennfahrer aus Brasilien zu sehen. Du hast ja dein Senna-Shirt heute an. Ich glaube, das ist auch schon ein Statement.
Das war tatsächlich unbewusst, aber jetzt, wo du sagst.
Ja, genau. Also, aber ich bin auch gespannt, was ihr in den Kommentaren schreibt. Und da können wir gerne weiter diskutieren. Wie gesagt, wir antworten auf jeden Kommentar. Und dementsprechend, ja, lasst es uns wissen, wie ihr die ganze Sache seht. Und wie gesagt, auch, ja, wie ihr die Situation bei Audi und bei VW einschätzt. Dementsprechend würde ich sagen, Dave, wir sehen uns alle zusammen im nächsten Video, oder?
Machen wir unbedingt. Nicht ohne, dass ich ergänze. Ich habe noch vor der Episode gescherzt, dass wir sicher wieder eine halbe Stunde brauchen, weil wir so viel labern. Ja. Voilà, da haben wir es schon
geschafft, ja.
Wir können einfach nicht kurz, Freunde. Es tut uns leid. Wir sprechen viel zu gerne über die Formel 1. Aber nachdem ihr das ja auch tut oder uns gerne zuhört, seid ihr hier genau richtig. Bis zur nächsten Episode. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, wie immer. Und ja, bis dann. Ciao, ciao.